Ich wünsche dir allen einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Pause-Vertretung für die guten Menschen von Insert Moin. Mein Name ist Robin und mir gegenüber sitzt der
Tom. Hallo, sagt man hier nicht guten Morgen?
Wahnsinn. Naja, natürlich tun wir so, als wäre das eine guten Morgenshow, aber die Wahrheit ist doch, dass doch kein Mensch so früh schon in der Lage ist, diesen großartigen Content von Manu, Michael und Daniel wirklich schon zu konsumieren. Deswegen bewahrt sich das doch jeder bis zur Mittagspause auf. Seien wir doch ehrlich. Wer steht denn überhaupt vor 12 Uhr auf?
Stimmt.
Wir sind doch Gamers. Wir machen das doch nicht. Uns fällt eine sehr schwere Aufgabe zu. Wir sind nämlich jetzt, glaube ich, Freitag sollte es, glaube ich, sein, wenn diese Folge läuft. Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber ich glaube, es sollte Freitag sein. Und damit fanden vor uns schon diverse Podcasts statt. Und zwar in Form von Leuten, die zur Podcast-Elite Deutschlands gehören und die extrem kompetent über die verschiedensten Themen gesprochen haben. André Peschke war zusätzlich auch noch dabei, aber dem folgen wir jetzt. Und das ist natürlich für uns eine echt schwierige Sache, obwohl wir schon von der Kompetenz her extrem hart dabei sind, würde ich sagen. Aber man guckt, wie es läuft. Falls ihr uns nicht kennt, wir haben einen eigenen Podcast am Laufen bei unserem Medienmagazin, nenne ich es mal, Hooked. Unter Hooked FM kann man uns normalerweise zuhören. Wir waren auch beide schon öfter mal zu Gast hier bei Insert Moin.
Ja, ich glaube, man kennt uns bei den Insert Moin Zuhörern.
Genau, wir haben auch einen.
Ich mag aber gerade die Tagline, die du entwickelt hast.
Welche denn?
Hooked extrem hart dabei mit der Kompetenz.
Ja, so, auch, so auch ungefähr.
Grammatikalisch.
Können wir uns das gerne gut dabei
drunter schreiben?
Wir haben uns schon mal angeguckt, was die anderen Leute so an den anderen Tagen besprochen haben. Und da macht es mir den Anschein, als ob es vor allen Dingen allgemeinere Themen mit größeren Gebieten sind. Und da habe ich mir gedacht, warum sprechen wir nicht konkret über ein Videospiel halten? Also so ein bisschen das Motto des regulären Insert Moin Podcasts am Laufen, obwohl es ja auch ja hier großartige Interviews und so weiter gibt. Aber oftmals wird ja doch über ein Spiel spezifisch gesprochen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Tom, aber ich war die letzten Wochen total im Stay Forever Hörfieber. Ich habe da viel zu angehört und deswegen wollte ich mir mal eine Scheibe von ihnen abschneiden und habe mir ein Spiel aus meiner Vergangenheit geschnappt oder aus unserer Vergangenheit haben wir uns ein Spiel geschnappt, wo wir ein bisschen was zu sagen haben und wollen darüber heute ein bisschen reden. Es ist nämlich mein ganz persönliches Lieblingsspiel. Also generelles Lieblingsspiel, das ist meiner Meinung nach das beste Spiel aller Zeiten. Wir reden nämlich von Half-Life 2.
Half-Life 2 ist auch bei mir ganz oben. Ich würde es nicht als mein Lieblingsspiel bezeichnen, da fallen mir immer erst andere Spiele ein. Aber ich kann voll und ganz verstehen, wieso das bei so vielen Leuten und auch bei dir auf Platz Nummer 1 landet, weil es ist großartig.
Hast du das damals auch zum Release direkt gespielt?
Ja. Direkt zum Release.
Okay, ja, ich glaube, da hat es bei mir, also das hat einen ganz großen Anteil daran, warum es auch für mich so prägend war. Ich bin jetzt ja 25 Jahre alt und als es dann erschien, war ich gerade 13, 14. Und deswegen war ich da halt noch etwas jünger. Ich habe damals schon ziemlich viel auch über meine Altersklasse gezockt, sage ich mal. Deswegen war mir das jetzt nicht komplett neu. Aber da hat mich das alles schon noch ziemlich, ziemlich stark mitgenommen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Spielen von damals kann ich Half-Life 2 auch heute noch installieren und habe noch genauso viel Spaß daran wie früher. Und das liegt, würde ich behaupten, nicht nur an der Nostalgie, ich würde sogar sagen gar nicht an der Nostalgie, weil bei mir ist es eher so, je nostalgischer ich bei einem Spiel bin, desto mehr bereue ich es, das heute noch mal zu spielen, weil mir dann schon also ich kann mich da nicht vor den Kritikpunkten einfach sperren und sagen, nein, das ist trotzdem gut, sondern das merke ich dann auch und macht mich dann eher ein bisschen traurig, dass dieses eigentlich so vergötterte Spiel dann doch eigentlich gar nicht so gut ist.
Bei Half-Life 2 geht's mir witzigerweise ein bisschen so, ich habe da nicht diese klassische Nostalgie, die ich jetzt für einen Nintendo-Spiel der Wahl habe, die ich halt auch damals viel gespielt habe, weil es mir immer noch neu vorkommt im Hinterkopf, ohne dass es das Jahre wirklich alt, ne? Ist. Es ist 12 Jahre alt, aber es ist selbst im Vergleich zu modernen Shootern immer noch ganz oben dabei. Wie vor ganz oben dabei. Es gibt sogar verhältnismäßig wenig Spiele, die so überhaupt, glaube ich, versucht haben, in die Fußstapfen von Half-Life 2 zu treten. Stattdessen hat sich das Genre eher stark verändert mit so Spielereien wie Call of Duty, die dann in andere Richtungen gehen. Aber dieses klassische nostalgische Gefühl habe ich bei Half-Life 2 nicht wirklich, obwohl ich mich natürlich trotzdem gern daran erinnere, aber ich spiele es halt vor allem auch noch gern.
Mhm. Ich glaube, was bei Half-Life 2 das Besondere ist, wir gehen natürlich gleich noch in die genaueren einzelnen Punkte, auf die genauen Einzelpunkte ein, aber was ich da so besonders sehe, ist, dass es zwar imitiert wurde, nicht in der extremen Form, wie das zum Beispiel bei Call of Duty 4 Modern Warfare ist, das war ja dann irgendwann wirklich der Blueprint für Jahre, also für Shooter, die 2006 bis 2011 erschienen, waren allesamt oder waren zu großen Teilen tatsächlich Call of Duty. Klone geht zu weit, aber man hat genau gesehen, was ihr Vorbild war. Und das war bei der Half-Life 2 da nicht ganz so krass, auch weil es sehr schwierig ist, der Formel von Half-Life 2 zu folgen, weil sie eben nicht einfach nur eine Sache gut gemacht haben bei Valve, sondern sie haben ein Genre insofern, ja, revolutioniert nicht in dem Sinne, weil es ja dem ja nicht oft gefolgt wurde, aber es hat die Grenzen dieses Genres ein bisschen aufgebrochen, denn es macht sehr viel mehr, als Shooter davor gemacht haben und seitdem auch machen. Ja. Und das ist fast schon etwas, das mich ein bisschen enttäuscht an dem Shooter-Genre, denn Half-Life 2 hat eine unglaubliche Diversität zu bieten in seinen Spielmechaniken. Das ist nicht einfach nur, und ich setze da große Anführungszeichen neben, weil auch ein Shooter kann absolut großartig und anspruchsvoll sein, aber es ist trotzdem nicht einfach nur ein großartiger Shooter, sondern ist gleichzeitig auch noch ein extrem atmosphärisches Horrorspiel. Es bietet dir einzelne wirklich clevere Rätsel. Es bietet dir Squad-Kämpfe in der Civil War, also wo du einen Bürgerkrieg nacherlebst später. Es hat ganz viele Fahrsegmente. Es macht da ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge und macht die alle großartig.
Genau.
Hast du da irgendwie ist dir eines von diesen Mechaniken besonders irgendwie in Erinnerung geblieben? Oder ist das für dich alles ein großes Ding, was insgesamt großartig war?
Ne, für mich ist Half-Life 2 auch das Konglomerat aus all diesen Dingen, weil das halt alles zusammenkommt. Aber wenn ich an Half-Life 2 zurückdenke, ist, glaube ich, die Atmosphäre das, was mir am ehesten im Kopf bleibt, wie du da durch so eine fiktive Version von einem Ostblock läufst, was in Videospielen auch nicht so oft passiert, dass du dieses Szenario hast, was sich damals und auch heute eigentlich noch für mich total realistisch und bodenständig anfühlt, in das dann aber diese Combine, diese invadierende Alien, ja, das ist ja nicht eine Rasse, das sind ja mehrere, aber diese Alien-Macht, die den Besitz über die Erde übernommen hat, das fühlte sich total echt an. Und das mag ich total an diesem Spiel, wie geerdet das ist, obwohl es trotzdem eine Alien-Invasion im Endeffekt spielt. Ja. Also du spielst eine Alien-Invasion so.
Die auch eigentlich gar nicht so großartig dir präsentiert wird. Also ich würde da niemandem einen Vorwurf machen, wenn man da durch das Spiel rennt und gar nicht so wirklich den Kontext versteht, in dem man sich dort befindet, denn die Combine gab es ja in dieser Form im ersten Teil gar nicht so wirklich. Nee. Man wird dann in eine komplett andere Situation geworfen, in eine Nachkriegssituation, wo der Krieg kaum thematisiert wird. Also man muss da wirklich ein bisschen sich auch umhören und sich in der Umgebung umgucken, um diesen Kontext wirklich nachzuvollziehen, weil das Spiel dreht sich ganz konkret in seiner Geschichte halt um seine Charaktere. Das ist ironischerweise gehört Gordon Freeman dazu, den man weder sieht, der noch ein Wort spricht, aber trotzdem einen Charakter allein durch seine Taten, die er nachspielt, aufbaut und dadurch, dass alle Leute in der Umgebung dich als Spieler und damit auch Gordon Freeman eben erkennen und genau. The Freeman ist eben so ein geflügelter Begriff geworden. Wenn du durch die Straßen läufst, feiern dich die anderen Leute in der von den Rebellen an, wenn du auf die Aliens triffst, die Vortigons, sagen die, wie du gerade gesagt hast, The Freeman ist hier. Das ist total ikonisch und gibt dir ein Gefühl für Gordon Freeman. Aber es hat natürlich auch so Charaktere wie Alex Vance, die ein absolut wunderbarer Begleiter ist, der dir spielerisch hilft, wenn du mit ihr unterwegs bist, kann sie sich auch durchaus erwehren, aber auch mit ihr in ihrer Beziehung zu ihrem Vater ganz einzigartig wirkt, weil man hat jetzt nicht so unglaublich oft eine Vater-Tochter Beziehung, gerade wenn sie nicht Hauptthema ist, sondern eher so nebenbei passiert in Videospielen. Und das hat mich alles total gut gepackt. Und es beginnt natürlich alles mit dem Monolog des G-Man am Anfang des Spiels. Und ich finde, das ist einer der ikonischsten Monologe der Videospielgeschichte, die dich direkt in diese Atmosphäre hineinkatapultieren. Im Englischen, ganz genau. Und ich würde mir einmal kurz eine kleine Idee von Stay Forever klauen, denn was sie gerne mal machen, ist ab und zu einen Clip, einen kurzen einspielen von irgendeinem Thema, das sie gerade besprechen. Und was, wo kann es eine bessere Gelegenheit geben, als das einfach mal mit dem Monolog von dem G-Man zumindest in Teilen zu machen? Deswegen spielen wir das doch einmal ganz kurz ein.
Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes.
So, ich habe jetzt schon wieder Bock, durch City 17 zu rennen.
You have been chosen to relocate to City 17.
Da geht direkt der nächste Monolog los, den man kennt. Und immer, wenn ich Half-Life 2 nochmal spiele, bleibe ich auch vor diesem großen Bildschirm stehen, wo der Antagonist ist es ja eigentlich, dieses Spiels, Dr. Breen, sitzt und mir erklärt, wieso es eigentlich toll ist, dass ich in dieses, ja, fast schon Inszenierungslager gesteckt wurde. Es ist halt eine Stadt, aber du kontrollierst ja nicht meistens, wo du hingehst, sondern gesagt, du musst jetzt dahin und dein Ehemann geht leider woanders hin, du wirst ihn nie wiedersehen.
Da möchte ich auch mal betonen, weil man ja beim Spielen selbst darüber eigentlich nicht nachdenkt, aber wie gut Half-Life 2 dann da drin ist, dich halt aufzufangen, weil du weißt ja nicht, was das Setup ist von Half-Life 2. Mhm. Du hast ja keine Ahnung. Und Gordon Freeman auch nicht, denn er wurde am Ende von Half-Life 1 eingefroren in Stasis gebracht vom G-Man, der ja die mysteriöse Figur ist in dieser Erzählung, und halt am Anfang von Half-Life 2 wieder reingesetzt in die Welt. Und die Zeit ist genauso vergangen für Gordon wie für uns als Spieler. Er hat keine Ahnung, was dazwischen passiert ist. Deswegen muss uns das ja alles erzählt werden. Und Gordon kriegt das jetzt durch diesen Bildschirm, mit dem du gerade erwähnt hast, wo der Green, der Chef von der ehemalige Black Mesa-Chef.
Breen heißt er.
Breen, ne? Ja, genau. Weil es der erzählt, was City 17 ist im Endeffekt. Mhm. Und du kriegst sofort einen Eindruck davon, wo du gerade bist. Mhm. So. Also, das ist halt smartes Storytelling über die Umgebung, in der du dich bewegst, ohne dass es so ist, dass jemand kommt und dir sagt, hallo, du bist hier, du bist derjenige. Mhm. Das ist das, was du bisher gemacht hast.
Ganz genau.
So, und also, es kommt nie jemand, der dir mal 5 Minuten lang Exposition runterrattert.
Genau, auch Wallace Breen wird dir dann vorgestellt durch die Figuren, die in der Spielwelt rumstehen, weil zwei Leute sprechen darüber, dass sie eben total ermüdet sind und dass es ihnen auf die Nerven geht, wie dieser Mensch ganz halt in sie zulabert und dass man ihm doch gar nicht vertrauen kann. Ein anderer sagt dann, halt den Mund, ihr werdet gehört, dann werdet ihr direkt verschleppt. Also diese sehr und diese Atmosphäre der Unterdrückung ist da allseits präsent. Und das war 2004, wirkte das für mich noch alles ziemlich neu, dieses Storytelling, dieses Environmental Storytelling, dass du über deine Umgebung die Geschichte erzählt bekommst, viel mehr als dass du einfach gesagt bekommst, hier hast du eine Texttafel, wo dann steht, wie gerade die Situation ist. Das hätte sehr viele andere Spiele dort gemacht und da haben sie eben eine sehr viel intelligentere Wahl.
Ja, vor allem, was halt so ein Bioshock oder so dann später gemacht hat, ist ja Erzählung über Audio-Tapes, die überall rumliegen. Und das macht Half-Life 2 ja auch nicht. Es gibt ab und zu mal Leute, die sich unterhalten oder so, denen du dann zuhören kannst, aber nicht musst, weil das ja auch so ein Credo ist, was Valve da verfolgt hat, dass man die Kontrolle des Spielers nie komplett wegnimmt. So. Und das haben sie ja schon in Half-Life 1 gemacht. Und Half-Life 1 hat ja seine Story schon auf sehr ähnliche Art und Weise erzählt, nur war noch nicht so ambitioniert mit der Geschichte, die sie dort erzählt haben. Ich habe das Gefühl bei Half-Life 2, dass da viel mehr gewollt war mit der Gesamtgeschichte. Und das erzählt ja auch mehr.
Ja, wobei ich finde, dass sie immer noch erstaunlich simpel bleiben. Das war immer das, was mich bei Half-Life 2 so beeindruckt hat. Dass
sie dürfen noch gar nicht komplex werden.
Ja, also sie könnten schon dir irgendwie erklären, wo die Combine herkommen und warum die genau das gemacht haben und halt die Hintergrundgeschichte über den Krieg und sowas. Das können sie schon erzählen, aber ich fand es immer so beeindruckend, dass sie dich in diese Welt setzen und sagen, hier gibt's böse Aliens, du musst die besiegen, go. Was eigentlich die langweiligste Geschichte überhaupt ist ja, und so ziemlich bei jedem First-Person-Shooter in irgendeiner Form präsentiert wird. Da gibt's eine böse Macht, sei es jetzt eine andere Regierung oder Aliens und du killst die und gut ist. Aber die Sache ist eben das Storytelling von Half-Life 2, genau, das das so zu etwas Besonderem macht, finde ich.
Wobei ich auch sagen würde, dass die Story an und für sich sehr gelungen ist, weil ja, es ist eine Alien-Invasion und das hatten wir schon oft. Aber was ich damit meine, ist, dass die Menge dessen, was sie dir erzählen, genau richtig ist für die Art und Weise, wie sie es dir erzählen. Mhm. Weil sie hätten mehr erzählen können, wie gesagt, mit Audiotapes oder so. Also die Mittel haben uns ja gerade in den letzten Jahren Videospiele gezeigt. Aber ich glaube, das kommt dem Spiel sehr zugute, dass so viel vage bleibt, dass du nie so richtig weißt, wer die Combine denn jetzt sind und was genau jetzt passiert ist in der ganzen Zeit, die du weg warst zwischen Half-Life und Half-Life 2. Und dass du den G-Man nie wirklich kennenlernst, so dass er dann einfach kommt und du bist in Stasis und tschüss.
Ja.
So, das sind alles Dinge, die dieser Story unglaublich gut tun, weil es halt Mysterien sind und Mysterien können natürlich auch schnell blöd sein, wenn die Auflösung nicht gut ist. Aber ich
das
hatte
ist das Schöne, wir haben das, gar keine, wir wissen ja gar nicht,
wie das ist. Das ist ein bisschen das Problem. Wir haben bei Half-Life 2 einfach keine richtige Auflösung, auch wenn es zwei weitere Episoden gab, aber ja.
Ich habe das Storytelling gerade erwähnt, du hast schon die Atmosphäre erwähnt. Wir kommen gleich auch noch zu den Spielmechaniken, aber bei der Storytelling, bei der Geschichte muss auf jeden Fall noch erwähnt werden, wie sie halt nämlich erzählt wird. Halt in nicht in Zwischensequenzen, sondern du bleibst immer in den im Körper von Gordon Freeman und stehst dann vor diesen anderen Figuren, die dann Gespräche mit dir oder miteinander führen. Und das gab es auch schon vorher, dass du dann in der Ego-Perspektive einfach miterlebt hast, was passiert. Was aber durchaus mich beeindruckt hat, ist, dass du dort immer, dass du nicht einfach nur dort standest, sondern du konntest immer noch frei herumrennen. Sie haben dir nie die Kontrolle genommen. Und dann warst du etwa, wenn man ganz vom Anfang vom Spiel mal spricht, warst du in dem Labor von Dr. Kleiner. Und so hieß er doch, ne? Ja doch, ich glaube, er hieß Dr. Kleiner. Wo du ihn das erste Mal dann in Persona nochmal triffst und Alex hat dich dorthin gebracht und dort diskutiert dann Alex mit Dr. Kleiner darüber, wie sie dich weiter zu der Basis der Rebellen bringen. Und während sie das machen, kannst du dich einfach dahinstellen und ihnen zuhören und total beeindruckt sein von deren Animationen, Gesichtsanimationen, die damals wirklich unglaublich gut waren, genau wie der ganze Rest der Grafik auch. Aber du kannst dich auch eben einfach umgucken und da gibt's dann so kleine Spielereien. Ich erinnere mich noch genau, da steht ein Teleporter, so ein Mini-Teleporter auf einem Tisch in der Ecke und du kannst alle Gegenstände, die du aufheben kannst, auf diesen Teleporter stellen, den aktivieren und dann wird dieser Gegenstand tatsächlich an den anderen, an das andere Ziel dieses Teleporters teleportiert. Und das hat mich damals total beeindruckt. Einfach diese kleine Spielerei mit einem kleinen eigenen Effekt dabei. Das sehen viele, werden viele Leute niemals sehen. Da war so eine Hula-Hoop-Frau, die du anstupsen konntest, die sich bewegt hat. Ganz, ganz viele dieser kleinen Spielereien, die mich total beeindruckt haben. Ein Bild, das erinnert mich auch noch an ein Bild des Teams aus Half-Life 1 hängt darum, wo du dann eben dann auch Breen erkennst und Vance und Dr. Kleiner. Und das hat mir also das gibt mir in jedem neuen Playthrough fast schon, also nicht, mittlerweile nicht mehr, aber die ersten 3-4 Spieldurchgänge hat mir das immer neue kleine Informationen gegeben, wenn ich mich in diesen Orten umgeguckt habe, was dann eben erneut für das Aufbauen dieser glaubhaften Welt zunutze ist oder was dem hilft und was dann im Endeffekt auch beim Erzählen der Geschichte hilft dadurch.
Ja, es war halt auch technisch einfach der Wahnsinn. Ich weiß halt, wie ich das angeschmissen habe damals und einfach nur auf die Fliesen gestarrt habe, weil die so realistisch das Licht reflektiert haben und du diese Marmorierung richtig sehen konntest. Und das war so neu. Und ich weiß, dass das halt die Zeit ist, wo diese ganzen fortgeschrittenen Grafikshader, die heute total üblich sind, aber die so nach und nach reinkamen und vor allem Physik reinkamen, wo wir ja gleich noch sicherlich zu kommen werden bei Half-Life 2. Mhm. Aber ich erinnere mich eben an sowas, wo ich dann das total faszinierend fand, dass das nicht nur so eine platte Textur war, dass die Gesichtsanimationen so krass waren oder in anderen Spielen, auch in Far Cry erinnere ich mich an diesen einen ersten Raum, wo du einfach nur in einem Bunker bist und da hängt so eine Lampe, die hin und her schwingt und der Schatten bewegt sich dementsprechend und wenn du auf die Lampe schießt, dann bewegt sich das Licht dynamisch und ich weiß, wie unfassbar beeindruckt ich davon war und wie lahm sowas heute wäre.
Ach, ich bin immer noch, wir haben letztens mal erst gemeinsam darüber gesprochen, es gibt ja in gefühlt jedem Spiel den großen Luftschacht, wo das Motorenblatt einen Schatten wirft auf die gegenüberliegende Wand. Mein aktuellstes Beispiel dafür ist, glaube ich, immer noch Destiny, da gibt's am Anfang auch so eine Szene. Ja. Also das machen die Leute immer noch sehr, sehr gerne. Half-Life 2, habe ich schon gesagt, sieht heute immer noch großartig aus, wurde natürlich auch konstant verbessert, also das Spiel sieht heute tatsächlich besser aus, als es damals war, tat, weil die Source Engine konstant aktualisiert wurde. Es gibt sogar eine eigene Half-Life 2 Version namens Half-Life 2 Update, die man sich runterladen kann bei Steam, wenn man Half-Life 2 besitzt, was eine Mod ist, die aber so umfangreiche Verbesserungen an der Grafik getätigt hat, dass sie von Valve offiziell gelistet wurde. Die verändert nichts, aber die fügt halt zusätzliche Lichtquellen, also nicht Lichtquellen ein, aber zusätzliche Lichteffekte ein und lässt es alles nochmal einen Ticken besser aussehen. Geht jetzt nicht so weit wie die vielbesungene Cinematic-Mod, die ja einfach das Aussehen des Spieles verändert.
Die mag ich wirklich nicht.
Genau, und deswegen ist Half-Life 2 Update dann eher das, wonach du suchst. Ich finde auch die Cinematic-Mod ist einfach schön, weil ich habe das Spiel, weiß ich nicht, 10-mal durchgespielt schon und vielleicht sogar noch öfter. Und dann ist es für mich das ganz interessant, das nochmal aus diesem neuen Aspekt zu sehen, auch wenn ich die Charaktere niemals verändern würde, weil die Cinematic-Mod von Half-Life 2 hat auch neue Charaktermodelle und das sind dann das sieht ganz, 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 ganz furchtbar aus, diese Figuren. Ja. So, wir haben jetzt ganz viel über die Geschichte und sowas erzählt, obwohl die eigentlich nur einen kleinen Teil von Half-Life 2 einnimmt. Die ist aber auch Teil der Faszination. Du hast aber gerade schon einen Punkt erwähnt, den Half-Life 2, wo Half-Life 2 einer der Vorreiter war, nämlich bei der Physik. Half-Life 2 war nicht das erste Spiel, was Physik in dieser Form verwendet hat. Mir fällt da etwa Max Payne 2 ein, was ja 2003 erschien, ein Jahr vorher. Das hat bereits diesen einen Raum gehabt in dem was war das das war in so einem Vergnügungspark, glaube ich, wo hat da nicht einer der Hauptcharaktere gewohnt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war ein einzelner Raum, wo einfach Kisten gestapelt waren und so ganz komische Spielereien einfach da standen, was komplett losgelöst vom Rest des Spiels war, wo du damit spielen konntest. Oder natürlich das allererste Mal, dass du auf einen Gegner triffst, ist in diesem Krankenhaus und dann erschießt du den und der fliegt in Zeitlupe in einen Stapel von Kartons, die dann natürlich auch physikalisch korrekt berechnet werden. Das war damals schon extrem beeindruckend.
Mehr oder weniger korrekt, würde ich mal
sagen. Ja, okay, mehr oder weniger korrekt, sagen wir mal. Damals war das perfekt. Damals war das absolut 100% korrekt, in meinen Augen. Half-Life 2 macht all diese Dinge auch, geht aber eben noch 3 Schritte weiter und baut seine Spielmechaniken zu Teilen um diese Physik herum. Da haben wir natürlich einerseits die offensichtlichen Physikrätsel. Das beginnt ja damit, dass du eine Wippe findest und dann musst du einfach nur Betonklötze ans eine Ende der Wippe stellen, damit du ans andere Ende der Wippe kannst, um dann eine höher gelegene Stelle zu erreichen, was natürlich
was Gordon als Atomphysiker problemlos meistert.
Ja, aber ich weiß noch, das hat mich damals beeindruckt. Das ist heute total dämlich, aber ich glaube, das war damals nötig, um erstmal zu zeigen, ey, du kannst die Sachen übrigens aufheben und du kannst damit deine Umgebung beeinflussen. Da muss man erstmal ganz klein anfangen und dann wird das Spiel ja immer komplexer, wenn du dann mit dem Luftboot, heißt es tatsächlich hier, Airboat, unterwegs bist und auch durch das Wasser fährst, durch die Kanäle fährst, musst du immer mal wieder aussteigen, um dir Rampen zu bauen und so weiter. Da geht's dann nochmal einen Schritt weiter. Aber es eskaliert dann natürlich völlig, wenn du, ich würde sagen, so am Ende des ersten Viertels ungefähr des Spiels die Gravity Gun findest.
Ja.
Die du tatsächlich für den Großteil des Spiels dann besitzt, was eine der, wenn nicht sogar die bekannteste Waffe des Ego-Shooter-Genres heute ist. Was macht die Gravity Gun denn so?
Dass
sie macht Gravity und schießt Gravity.
Ich war gerade kurz davor zu sagen, ja, das, wonach es klingt, aber ja, erlaubt dir, Gegenstände aus deiner Umgebung zu nehmen und sie auf Gegner zu schmeißen, zum Beispiel. Und das ist mir vor allem in Erinnerung geblieben mit Heizungen aus irgendeinem Grund, dass man Heizungen von den Wänden reißen konnte.
Haben die nicht so gezittert vorher eine Zeit lang und sind dann irgendwann abgerissen?
Das kann gut sein, weil ich das so faszinierend fand, dass du auch feste Objekte quasi rausreißen kannst und die dann auf Gegner schmeißt. Es ging natürlich auch mit ganz viel anderen Kram. Da hat die Physik-Engine neben den Rätseln halt direkt noch einen spielerischen Nutzen bekommen. Und du hast in manchen Gegenden zumindest, vor allem ja dann später in Ravenholm, quasi eine unendliche Munitionsquelle gehabt. nämlich durch Zeug, was in der Gegend rumlag. Weil wenn du das geschmissen hast, ist das ja nicht weg gewesen. Genau. So, du konntest es ja dann nochmal benutzen. Und ganz am Ende des Spiels kam sie dann noch ein Upgrade, da können wir nachher vielleicht nochmal kurz drüber reden. Und dann wurde es erst richtig lustig. Aber ja, die war quasi so die spielerische Innovation innerhalb des Waffenarsenals von Half-Life 2.
Ich kann mich noch genau an diesen einen Moment in Ravenholm erinnern, worauf ich gleich noch ausführlich eingehen muss, weil Ravenholm ist auch eines der besten Level der Ego-Shooter-Geschichte meiner Meinung nach. Du hast dort, ich weiß nicht, ob dir die Waffen einfach weggenommen werden oder ob du keine Munition mehr hast. Jedenfalls musst du am Anfang von Ravenholm musst du dich tatsächlich auf deine Gravity Gun konzentrieren. Und da kommst du halt in so eine Scheune fast oder in so ein kleines Häuschen und dir kommt ein Zombie kommt auf dich zu und dann siehst du nur, wie an den Wänden dieser Scheune alles voller riesiger Sägeblätter hängt. Und bis dahin hast du mit der Gravity Gun vor allen Dingen, oder du hast sie gerade erst bekommen da.
Ich glaube, man hat sie da gerade erst bekommen.
Genau, und da hast du halt so ein bisschen mit Gegenständen rumgespielt und mit diesem Roboter namens Doc hast du Fangen gespielt und ich hab die ganze Zeit gedacht, dann, okay, dann hebe ich halt irgendwelche Gegenstände auf und das war's. Aber dann hast du da einfach riesige Sägeblätter und schießt die halt auf die Zombies ab und die werden halt astrein in zwei geteilt dadurch. Und das war so, wow, holy moly, was halt eine extrem befriedigende Gewalteinwirkung war. Es war ja auch alles Zombies, deswegen hatte man da auch kein schlechtes Gewissen, diese Sägeblätter gegen die Zombies einzuwenden an Ravenholm. Und dort dann einfach in dieser Form sie anzugreifen, war absolut hervorragend.
Ja, und halt diese Atmosphäre-Switch, ne, in genau. Ravenholm dann plötzlich dann diese Horror-Atmosphäre zu bekommen, wo du so Feuer hat es teilweise, aus denen dann Zombies rauskamen und diesen Moment auf den Dächern, wo du dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das Geräusch beschreibe, ist das so ein Heulen, was du hörst?
Das von Heulen der Zombies.
Von den Viechern.
Das sind die schnellen Zombies
konkret. Genau, diese schnelleren Versionen der Headcrab-Zombies. Boah, das fand ich damals richtig gruselig, heute nicht mehr so richtig, weil du bist ja trotzdem in einer Machtposition, du hast ja trotzdem die Möglichkeit, dich sehr, sehr gut zu erwehren, aber wenn du gerade beim ersten Mal nicht weißt, was da auf dich zukommt, dann ist das sehr, sehr, sehr beeindruckend gewesen und dann parallel noch diesen verrückten, was war denn das, war das ein Pfarrer?
Das war ein Pfarrer Gregory, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, der...
Der aber auf deiner Seite war, aber trotzdem
war ein bisschen gruselig. Seite, genau, aber du hast dir trotzdem gesagt, okay.
Ja, der hat dir die Schrotflinte gegeben, der dann wieder recht freundlich war. Aber ja, ich war damals 13 Jahre alt, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe. Hab schon so ein paar Horrorspiele ab und zu mal reingespielt, aber nie so, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich wirklich Horrorfan wurde. Und damals hatte ich in Ravenholm wirklich Probleme, das weiterzuspielen, weil die Schreie dieser schnellen Zombies die sind dann ja, wir sagen nicht nur schnelle Zombies, sie waren auch extrem schnell, konnten durch die Gegend springen und du warst nie so wirklich sicher auf den Dächern auch nicht. Und dann hast du dich halt umgeguckt, hast dich schreien gehört, hast dich panisch umgeguckt und dann guckst du nur nach links und plötzlich steht dir die halt direkt vorm Gesicht. Und das hat mich absolut fertig gemacht, weil auch die Headcrabs, die ja dafür, also es gibt, nur um das mal zu erklären, die Headcrabs sind diese kleinen Viecher, die ich auch im ersten Teil schon gab. Und die setzen sich quasi auf die Köpfe der Menschen und dann werden sie dadurch die Zombies. Und die schnellen Zombies entstehen halt, weil es schnelle Headcrabs gibt, die auch sehr viel spinnenartiger aussehen als normale Headcrabs. Und ich bin auch kein Spinnenfan. Das heißt, dann diese Headcrabs an sich haben mir auch totale Panik bereitet, weil die viel schneller gekrabbelt sind und viel schneller dran gesprungen sind, auch wieder andere Geräusche abgegeben haben. Dieses Ravenholm war eine meiner ersten kompletten Horrorerfahrungen und hat mich da eben sehr gezeichnet. Und viele, viele Horrorspiele müssen sich auch anstrengen, um diese Qualität tatsächlich zu erreichen, des Horrors in Half-Life 2.
Bei mir sind's, glaube ich, haben die Headcrabs den krasseren Ruf als die Viecher, die mich erschrecken, als weniger diese schnellen Zombies oder so, weil die sind ja auch groß und so, die sieht man schon noch kommen, auch wenn sie schnell sind, aber mehrmals, und so geht's mir auch heute noch, wenn ich Half-Life spiele, erschrecke ich mich wirklich vor Headcrabs, entweder vor den ganz normalen oder vor den dunkleren, schnelleren,
die haben
so etwas längere Beine, ne? Genau. Deswegen meinst du spinnenartiger.
Ja. Und die krabbeln ja auch schneller.
Krabbeln schneller. Weil jedes Mal, wenn du in den Lüftungsschacht musst oder so, denkst du dir so, okay, wann kommt die nächste? weil das ist so, weiß nicht, da geht es mir eher den Rücken runter als bei den größeren Viechern.
Ja.
Aber ich meine, so oder so erfüllt es da seinen Horror. Zweck.
Es schafft in einem früheren Moment, auch relativ am Anfang des Spiels, schon mal einen ersten Horrormoment für mich zumindest, obwohl das kein Horror-Setting wirklich ist. Da begibst du dich nämlich gerade durch, da bist du kurz vor der Kanalisation, bevor du in das Airboat steigst und gehst durch so eine Untergrundbasis und Kanäle weiß, und sowas. Und du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Und dann sprichst du mit einem Menschen und der sagt dann, ja, hier, lauf mal hier durch, aber pass auf, die Combine benutzen, ich glaube, Manhacks heißen sie. pass mal auf. Und denkst du, Manhacks? Okay, okay. Und dann gehst du halt in so einen ganz, ganz schmalen Flur mit einer niedrigen Decke und wo du links und rechts kaum ausweichen kannst. Und du hörst nur aus der Entfernung so, was ist das denn? Und dann kommen halt nur um die Ecke so 4, 5 kleine Roboterdrohnen geschossen, die einfach mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit rotierende Sägeblätter tragen. Und das sind die ganzen Dinger, deren ganzes Sinn ist, kamikazeartig sich auf dich zu stürzen. Und die sind auch komplett physikbasiert. Das heißt, die rammen einfach vor die Wände und sind so fast schon Ping-Pong-Ballartig, fliegen so durch diesen engen Flur. Und damit habe ich halt so gar nicht gerechnet. Und du hast, ich glaube, nein, du hast auch eine Pistole, aber am effektivsten erledigst du die halt mit deiner, mit dem Brechstange. Das heißt, du musst die auch dann zu dir rankommen lassen. Und die sind gar nicht so unglaublich gefährlich. Die machen dir halt Schaden, aber gegen die kommt man schon ganz gut an. Aber das ist so eine absolut großartige Präsentation, wenn du aus der Entfernung dieses hörst und dann kommen sie funkensprühend um die Ecke geschossen.
Die machen toll. Auch so ein quietschendes Geräusch irgendwie, wenn sie getroffen werden oder zurücksetzt oder so.
Ja, wenn sie an der Wand entlang ziehen quasi.
Ja, ja, das ist. Ja, Sounddesign ist sowieso eine Stärke dieses Spiels, weil alles macht ikonische Geräusche.
Ja, der Brechstangen-Sound.
Der Brechstangen, genau, oder selbst die Gravity Gun, dieses Schießen von der Gravity Gun, weil die kann ja auch, also du kannst nicht nur Sachen ranziehen, sondern du kannst Sachen auch einfach wegstoßen von dir. Mit Linksklick, mit Rechtsklick ziehst du es ran. All das macht sehr ikonische Geräusche, oder die Combine, dieses Radiogeblubber, was du immer hörst zwischen denen, wenn die in der Nähe sind.
Ja.
Alles kündigt sich quasi an, bevor es da ist. Mhm. Außer Headcrabs, habe ich das Gefühl. Auch die machen eigentlich auch Geräusche, aber.
Naja, wenn sie im Begriff sind, auf dich zuzuspringen, dann schreien sie einmal. Ja. Aber da ist es so, dass du dich erschreckst, umdrehst und dich dann nochmal erschreckst, weil sie dich schon im Gesicht
kriegen. Ja, genau.
So, wir sind schon eine ganze Weile dran, deswegen muss ich ein bisschen gucken, dass wir weiterkommen. Aber was unbedingt noch erwähnt werden muss, bei der Diversität von der Atmosphäre, aber auch vom Spielmechaniken her, ist halt, was ich gerade schon mal angesprochen habe, dass du in solcher Form eine spielerische Abwechslung erlebst, wie ich das danach und davor in kaum einem Ego-Shooter mehr erlebt habe, solange es nicht dann auch rollenspielartig wird, wie meinetwegen jetzt ein System Shock oder ein Bioshock halt. Aber das macht Half-Life 2 ja nicht, sondern das allein schafft es allein durch sein Setting und sein Level. Und ich möchte da zwei Dinge spezifisch erwähnen, und zwar zunächst einmal das Level Sand Traps. Denn dort bist du unterwegs und du bist gerade auf einem Weg in ein Gefängnis, wo du einbrechen möchtest, um einen Charakter zu befreien. Und während du dort unterwegs bist, triffst du auch sogenannte Ant-Lions, was halt riesige Käferviecher sind, die dich angreifen. Und die kommen aus dem, die bullen sich quasi wie auch die Headcrabs aus dem Sand von unten empor und greifen dich dann an. Und du verbringst die meiste Zeit in diesem Level zunächst, die halt zu Hunderten zu töten. Auch da entstehen großartige Gefechte, weil teilweise kämpfen die gerade gegen die Rebellen oder gegen die Combine. Und dann entstehen so solche Gefechte, wo drei Fraktionen gegeneinander kämpfen.
Was dynamisch ist. Am besten gleich Starship Troopers, bevor es
ja, genau, in den Kommentaren tut. Das ist natürlich die offensichtliche, das offensichtliche Vorbild gewesen. Aber das ist eben nicht da, wo das, also andere Schule hätten dann da aufgehört. Und die hätten halt das gemacht und das wäre super cool gewesen. Aber dann hätten die aufgehört. Half-Life 2 hört da nicht auf, sondern Half-Life 2 gibt dir dann eine Waffe an die Hand, womit du die Ant-Lions kontrollieren kannst. Und die werden dir dann ganz grundsätzlich behilflich, sind ganz essentiell für deinen Gefängniseinbruch. Du kannst nämlich dann so einen komischen Käferball werfen und dort, wo du hinwirfst, strömen dann zig von diesen Ant-Lions einfach hin, und wenn, manchmal sind doch einfach keine in deiner Umgebung, du stehst dann irgendwo und wirfst dann diesen Ball dorthin und dann kommen die halt aus dem Untergrund gesprungen und rennen auf die zu, und das ist so beeindruckend, wenn du irgendwie einen so einen Combine-Soldaten da stehen hast, der gerade keine Sorgen hat, dem geht's gut, last day before retirement, und dann wirfst du einfach einen so einen Ball auf den und denkst, was soll das denn, und dann kommt einfach so eine Horde auf ihn zu und frisst ihn einfach bei lebendigem
Leib. Ja, ja, ja.
Und die haben auch, also unendlich viele Nachschub, deswegen kannst du da ganz unbeherzt dieses Ding rumwerfen. Das ist halt schon sehr, sehr auf Action getrimmt, aber das Finale oder nicht das Finale des Spiels, sondern ich würde sagen, das letzte Viertel des Spiels geht dann nochmal einen Schritt weiter, weil da ist es dann wirklich einfach Bürgerkrieg. Ja. Civil War in den Straßen von City 17. Es gibt da auch einen Teil, einen Zeitsprung, wo dann tatsächlich die Rebellen, die am Anfang eben noch im Untergrund agieren, an der Straßenoberfläche ganz offen gegen die Combine kämpfen, wo City 17 teilweise in Ruinen liegt, wo die eine der coolsten, beeindruckendsten Gegner-Designs aller Zeit, finde ich, die Strider, so in Dreiergruppen durch die Straße laufen. Auch das eine der coolsten Reveals des Spiels, wenn du ganz am Anfang durch City 17 läufst, um eine Ecke kommst. Alles ist relativ normal noch. Diese Aliens sind halt Soldaten in Masken. Und dann läuft dann nur dieser gigantische Strider um die Ecke. Und
du denkst, ich glaube, den hörst du auch vorher stapfen.
Ja, genau, du hörst das Stapfen vorher und das ist ein so toller Moment. Und dort kämpfst du dann halt dich durch diese, durch die Stadt und bekommst dann Soldaten an die Hand, die du ebenfalls grob kontrollieren kannst. Das wird jetzt nie wirklich sehr detailliert, aber du kannst ihnen halt sagen, geht dorthin, greift die Leute an und es funktioniert alles ganz wunderbar. Und ich möchte an dieser Stelle gerne einmal den Soundtrack erwähnen. Den hatte ich nämlich für ziemlich unterschätzt bei Half-Life 2. Der wird zumindest selten explizit erwähnt, wenn ich mir Sachen zu Half-Life 2 durchlese oder Meinungen dazu durchlese. Dabei ist der ganz essentiell, finde ich, für die Atmosphäre des Spiels. Und während des zivilen Krieges dort gibt es einen Track namens LG Orbifold.
Zivilen Krieges hast du gerade
gesagt. Des zivilen Krieges, des Bürgerkriegs, so, Civil War, das ist tut mir leid. Ich habe eben auf meinem Zettel steht nämlich Civil War, das war ein Fehler des Bürgerkrieges, wird ein Track namens LG Orbifold gespielt und der unterstützt diese sehr chaotische Atmosphäre ganz vorbei. Den würde ich ganz gerne einmal kurz anspielen. Hört mal nochmal kurz rein. Das ist halt wirklich nur ein Aspekt von diesem Soundtrack. Der hat auch ganz, ganz viele unglaublich atmosphärische Tracks. Da habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt den jetzt auch anspiele, aber da würde ich euch jetzt einfach mal dazu einladen, euch diesen Soundtrack selber nochmal anzuhören. Ich glaube, einer meiner Favoriten ist da ein Track namens Lab Practicum. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird oder ob es Latein ist, kann ich dir nicht genau sagen, aber es wird halt wie Praktikum mit C nur geschrieben. Der ist einer meiner Favoriten. Der Anfangstrack, wenn der G-Man mit dir spricht, das ist der, glaube ich, der auch da gespielt wird.
Es gibt doch auch den Hazardous Environment Track in dem Spiel, oder? Wo du, wenn du deinen Anzug anziehst.
Meinst du den? Ja, genau. Genau, das ist natürlich das auch
beim Valve-Logo auch immer kommt.
Ja, und ich glaube, der wird auch einmal ganz kurz angespielt, wenn dir die Brechstange gegeben wird. Gibt es dieses Geräusch, glaube ich, auch einmal ganz kurz. Das Spiel ist voller ikonischer Momente. Wir könnten jetzt noch stundenlang so weitermachen. Das wollen wir an dieser Stelle aber nicht machen.
Eine Sache möchte ich gerne erwähnen, weil man so selten über die letzten Parts von Half-Life 2 redet und du ja gerade diesen Eskalationspart
im Bürgerkrieg noch erwähnt, am Anfang,
erwähnt hast. Ich würde gerne erwähnen, wie sie dich am Ende in die Citadel bringen, in diesen letzten Komplex, wo dann die letzten Level, wenn man sie denn so nennen will, stattfinden und dort deine Gravity Gun ein kleines Upgrade bekommt und dann blau wird und du hast dann die Fähigkeit, Combine unter anderem, also nicht nur Objekte, sondern auch Leute zu manipulieren und bekommst so ein Machtgefühl dadurch, weil du ja gegen so viele Combine da vorgehst. Übrigens, die Sequenz ist auch großartig, wie sie dich stationär durch die Citadel fahren und du so ein Gefühl dafür bekommst, was für ein außerweltlich bedrohliches Ding das eigentlich ist. du dann aber trotzdem dieses Machtgefühl bekommst, weil du diese übermächtige Gravity Gun kriegst. Du hast ja sonst nichts.
Ja.
Hast ja keine anderen Waffen dabei, glaube ich, in diesem.
Na, du bist in einem Raum und die werden alle Waffen weggenommen.
Ach ja.
Und die Gravity Gun glitscht quasi dieses System und versehentlich wird sie dadurch quasi abgegradet, während und dann lass du einfach alle anderen Waffen da liegen, weil brauchst du ja nicht mehr. Du kannst jetzt einfach alle Leute zu denen ziehen und in den. Das ist so befriedigend, die dann einfach 100 Meter weit in den Abgrund zu schießen.
Ja, es gibt auch so Laser oder was auch immer, das sind irgendwelche Energiestrahlen, aus denen du so Kugeln, Energiekugeln rausholen kannst. Und die darten dann durch das gesamte Level und machen auch so coole Geräusche dabei. Ja, und
die Leute lösen sich auf dadurch,
ja, ne? Und meistens habe ich daneben geschossen, aber naja, was soll's. Aber
die können trotzdem, kann ich auch selbst
treffen, ja.
Stimmt, das ist ein absolut großartiger Effekt, weil wenn die Gegner getroffen werden von dieser Kugel, werden die kurz schwerelos und fliegen dann schwerelos durch die Luft, während sie sich auflösen. Ganz, ganz, ganz großartig.
Finde ich super cool.
Ich fand, das war mal ganz schön, einfach wir sind beide und auch mal und auch bei Inside Moin ist es ja, haben wir ja Spaß an Kritik und gehen auch sehr gerne sehr kritisch mit Spielen um. Und auch ich bin sehr kritisch bei Half-Life 2. Es passiert aber einfach so, dass meine Kritik komplett positiv ist. Und ich dachte mir, wir dachten uns, es wäre doch mal schön, einfach mal ein Juwel der Videospielgeschichte dafür zu feiern. Ich habe auch gehört, dass es Leute geben soll, die Half-Life 2 für überschätzt halten. Den möchte ich, also das kann ich
kaum glauben. Wer hält denn Half-Life 2 für überschätzt?
Weiß ich nicht. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass echte Videospielredakteure sowas sagen würden. Ich ganz persönlich kann das schwer nachvollziehen. Und wenn sie das sagen würden, hui.
Jetzt gäbe es natürlich noch Episode 1 und Episode 2, über die man reden könnte, aber das müssen wir dann auf die Zukunft verschieben.
Ich würde
ob das hier bei Inside Moin stattfindet, das werdet ihr ja sehen.
Ich möchte noch kurz behaupten, Episode 2 ist noch besser als Half-Life 2.
Ja. Episode 1 aber nicht.
Nee, Episode 1 war eine coole Fortsetzung, die aber insgesamt ein bisschen bla war.
Ja, gut, aber wie gesagt, da eventuell vielleicht auch mal bei uns, weiß ich nicht.
Wenn die drei hier in 20 Jahren den nächsten Urlaub machen.
Genau.
Was ist das eigentlich, Urlaub? Hatten wir schon mal einfach mehrere Wochen keinen neuen Podcast, Tom? Haben wir uns das schon mal getraut? Ganz kurz.
Nee.
Wir machen das auch nicht täglich,
aber.
Ja, gut.
Details, ne?
Nein, also nur weil wir jetzt nicht 1000 Folgen haben, heißt das ja nicht, dass wir nicht genauso fleißig sind.
So.
Und wir sind ja auch nur zwei Leute. Die Leute sind drei. Zu dritt. Überleg mal, wenn ich jetzt mit rechnen könnte, das ist ja mal drei oder so. Ist ja kaum auszurechnen. Da würde ich jetzt keine Vergleiche tätigen wollen. Viel Spaß weiterhin euch mit Inside Moin. Ich habe mir sagen lassen, in den nächsten zwei Tagen kommen noch coole Leute. Falls wir wirklich am Freitag jetzt liefen, auf die ihr euch sehr freuen könnt.
Dann halt in den nächsten Tagen, wenn nicht.
Genau. Vielen Dank für die Einladung. Hat uns sehr, sehr gefreut. Es war uns eine Ehre. Und wenn ihr Bock habt, wenn euch das jetzt nicht ganz doof gefallen hat, könnt ihr mal bei uns vorbeigucken.
Genau. Hooked
FM heißen wir. Ihr könnt uns auf YouTube finden unter Hooked oder hookedmagazin.de. Hätte man vielleicht am Anfang mal sagen sollen. Ich bin wahnsinnig schlecht in Eigenwerbung.
Du hast am Anfang Hooked erwähnt.
Habe ich Hooked erwähnt?
Alles
ich bin
gut.
Wahnsinnig gut in Eigenwerbung.
Nur schlecht im Gedächtnis.
Ja, und auch ein paar anderen Dinge. Das soll's gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wunderschönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.